Sie hören Konterfunk aktuell. Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Milius. Es ist Montag, der 22. Dezember.
Man sprach bei der Zusammenkunft, es wäre ein Zeichen von Vernunft, wenn man sich zum Heiligenfest weder beschenkt noch beschenken lässt. So geschah es, am Heiligen Abend saß die Familie satt erlahmt um die Nordmanntanne rum und fand den Beschluss nicht dumm. Jedoch als jeder dann für sich in sein privates Bette schlich, lief manches Tränlein in die Kissen. Manchmal ist Demokratie beschissen.
Peter Flaches Adventskalender in Reimen.
Ein zinsloses Darlehen von 90 Milliarden Euro für die Ukraine, darauf haben sich die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder geeinigt. Einige Teilnehmer hätten ein anderes Vorgehen favorisiert, die eingefrorenen russischen Staatsvermögen zu nutzen. Stattdessen setzt die EU nun auf neue Schulden. Wirklich Einigkeit herrscht innerhalb der Union entsprechend keine, im Gegenteil, sie wird von tiefen Gräben durchzogen. Was die Entscheidung bedeutet, für die Ukraine, aber auch für die EU und ihre Mitgliedstaaten, darüber sprechen wir mit Hans Neuhoff, Europaparlamentarier der AfD. Besuch ist ja immer schön, aber in der Regel ist er angemeldet und man weiß, wer da kommt. In Berlin gibt es dafür keine Gewähr mehr. Das neue Polizeigesetz ermöglicht es den Behörden, sich ohne richterlichen Beschluss Zutritt zu einer Wohnung zu verschaffen und sie heimlich mit allerlei technischen Spielereien auszustatten, um den Bewohner auszuspionieren. Wie kam es zum Ende der Unverletzlichkeit der Wohnung und wohin kann das weiterführen? Wir sprechen darüber mit dem Rechtsanwalt Markus Roscher. In Deutschland ist man bezüglich Wirtschaft mittlerweile schon froh, wenn es wenigstens im Promillebereich nach oben geht. 2025 hat ein minimales Wachstum gebracht und das nächste Jahr soll etwas besser werden, aber ebenfalls nur knapp im überhaupt messbaren Bereich. Woran liegt's? Wer ist schuld? Was kann man tun? Zu Gast zu diesen Fragen ist der Konjunkturforscher Stefan Kotz. Und schließlich hören Sie einen Kommentar von Markus Fahlefeld zur Einführung eines Gedenktags gegen Islamfeindlichkeit in Berlin, zu einem Zeitpunkt, der vorsichtig ausgedrückt vielleicht nicht ganz glücklich gewählt ist. Soweit die Themen heute hier bei Konterfunk aktuell. Es war ein Verhandlungsmarathon. Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich am Wochenende auf ein massives Hilfspaket für die Ukraine geeinigt, 90 Milliarden Euro als zinslose Darlehen für die kommenden 2 Jahre. Ein ursprünglicher Plan hatte vorgesehen, direkt auf eingefrorenes russisches Staatsvermögen zuzugreifen. Das war auch die Variante, die der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz favorisiert hatte. Sie scheiterte am massiven Widerstand mehrerer Länder und stattdessen macht die EU nun im großen Stil gemeinsame Schulden am Kapitalmarkt. Wer für diese letztlich wirklich aufkommt, darüber sind sich längst nicht alle Beobachter einig. Wir sprechen über das Verhandlungsergebnis mit Hans Neuhoff, EU-Parlamentarier der AfD. Guten Tag, Herr Neuhoff.
Hallo Herr Milius, ich grüße Sie.
Herr Neuhoff, zunächst ganz grundsätzlich, wie sieht Ihr Urteil aus zu der Entscheidung über diesen Megakredit?
Naja, ich würde gar nicht von einem Kredit sprechen, Herr Milius. Es handelt sich de facto um einen Transfer an die Ukraine, denn ein Kredit ist ja eigentlich eine Geldleihgabe, die man irgendwann zurückbekommt. Und hier ist klar, dass das Geld nicht zurückkommen wird. Denn die Ukraine wird nicht imstande sein, das Geld zurückzuzahlen und Russland wird seinerseits nicht zahlen wollen und zwingen können wird man Russland auch nicht. Insofern handelt es sich hier im Ergebnis, und das ist wirklich erstmalig und einmalig so in der Geschichte der Europäischen Union, dass ein Transfer in einen Nicht-Mitgliedsstaat in diesem Umfang erfolgt.
Das heißt, das Geld ist eigentlich eher Geschenk als Kredit. Was bedeuten denn diese gemeinschaftlichen EU-Schulden nun ganz konkret eben für die Europäische Union und für ihre Mitgliedsländer?
Wie das Ganze technisch abgewickelt werden soll, ist meines Wissens noch gar nicht vereinbart. Es soll eine Schuldenaufnahme erfolgen, die besichert wird aus dem Haushalt der Europäischen Union. Das klingt auf den ersten Blick so, als ob die Haushalte der Mitgliedstaaten davon nicht betroffen wären. Aber das ist natürlich ein Etikettenschwindel, denn der EU-Haushalt wird ja von den Mitgliedstaaten erbracht. Das heißt, es sind am Ende die Mitgliedstaaten, die für den Kredit, den die Ukraine nicht zurückzahlen kann, gerade stehen müssen. Es sind die Steuerzahler, die dafür gerade stehen müssen. Und das betrifft insbesondere Deutschland, denn Deutschland kommt ja allein für ein Viertel, für 25% des EU-Haushaltes auf. Und das betrifft bei dem vorliegenden Vorgang ja nicht nur diesen Betrag von 90 Milliarden Euro, sondern auch die bis auf Weiteres anfallenden jährlichen Zinsen auf diesen Betrag. Also das Ganze ist für die Europäische Union praktisch ein weiterer Schritt in eine Verschuldung. Wir haben ja eine solche Ausnahmesituation schon nach Corona gehabt, mit dem Next Generation EU Deal, der ja ein noch sehr viel größeres Finanzvolumen hat, der aber als einmaliger Ausnahmezustand dargestellt wurde. Jetzt haben wir einen neuerlichen solchen Fall und damit ist der Schritt in die Transfer- und Schuldenunion vollzogen, wobei in diesem Fall sogar einen Staat eben umfasst, der gar nicht zur EU gehört.
Das heißt, diese Kredite sind formal über den EU-Haushalt gedeckt, aber am Ende sind es, ich sage mal, Dieter und Sieglinde Schmidt in Osnabrück, die für diesen Kredit bürgen. Verstehe ich Sie richtig?
Richtig.
Sie sprechen ja von einem sehr starken Druck, auch den eine große Volkswirtschaft ausgeübt habe, damit es zu diesem 90 Milliarden Kredit kommt. Diese Volkswirtschaft hat mit dem Verkauf ihrer Euro-Bestände gedroht. Können Sie dazu etwas Konkreteres sagen?
Also der Druck, der ausgeübt worden ist auf die Union und speziell auf Belgien, hat eine ganze Reihe von Komponenten umfasst. Es war ein umfassendes Bedrohungsszenario, das im Schwerpunkt von Russland, aber auch mit Unterstützung anderer Staaten aufgebaut worden ist. Und es ist vielleicht sinnvoll, sich zunächst vor Augen zu halten, dass ja Merz und auch von der Leyen ihr gesamtes politisches Gewicht eigentlich hier in die Waagschale geworfen haben, das auf die eingefrorenen russischen Vermögenswerte, die ja in Belgien liegen, zugegriffen wird. Und dass sie das nicht geschafft haben, ist ein klarer Hinweis darauf, dass dieser Druck immens gewesen sein muss. So, worin bestand dieser Druck? Woraus, aus welchen Komponenten hat sich dieses Bedrohungsszenario zusammengesetzt? Es sind zum einen völker- und eigentumsrechtliche Aspekte, die von Russland geltend gemacht worden sind, also der Verstoß gegen die Staatenimmunität und den völkerrechtlichen Schutz staatlicher Reserven. Dafür könnte Russland Regressforderungen geltend machen und Gegenmaßnahmen ergreifen. Das sind zwar Dinge, die nicht unmittelbar wirksam würden, aber sehr wohl Folgen für den Finanzstandort Europa und speziell für den Finanzstandort Belgien hätten. Denn das Vertrauen nicht-europäischer Investoren, insbesondere Staaten, ihr Geld dann in der EU weiterhin anzulegen, das wäre nachhaltig beschädigt. Und ein sehr wichtiges Druckmittel ist in der Tat dann auch von einem weiteren Staat hier eingebracht worden, konkret von Saudi-Arabien. Saudi-Arabien hat insgesamt Deviseneinlagen von 460 Milliarden Dollar im Euroraum angelegt und hat schon im vorigen Jahr damit gedroht, diese Mittel abzuziehen, falls auf die russischen Vermögen, Staatsvermögen zugegriffen wird. Es hat Hinweise gegeben, dass die Chinesen einen ähnlichen Druck aufzubauen gedenken. Und das hätte ganz erhebliche Konsequenzen für die Stabilität des Euro. Wenn also der Euro, der im Moment weltweit die zweite Reservewährung darstellt nach dem Dollar, wenn dort in erheblichem Umfang solche Devisenreserven abgestoßen würden von den großen Haltern, dann würde das einen Kursverfall des Euro einleiten. Es würde zur Folge haben, dass die internationalen Finanzströme in Turbulenzen geraten und der Finanzstandort Europa damit nachhaltig erschüttert würde. Das hätte dann wiederum Konsequenzen für die Zinspolitik, die Zinsen würden steigen und die Schuldenaufnahme der Mitgliedstaaten dann zur Refinanzierung ihrer Haushalte würden noch einmal deutlich steigen. Das heißt, das Ganze wäre eine Schuldenspirale, in die man gerät. Und das hat ganz offenbar genügt, die Staats- und Regierungschefs, die sich da am vergangenen Donnerstag, Freitag versammelt hatten, davon abzuhalten, dieses immens hohe Risiko einzugehen und stattdessen den weniger riskanten, aber im Ende genauso fatalen Weg in einen Schuldentransfer zu beschreiten. Und das ist da, wo wir jetzt stehen.
Dann ging es also in den letzten Tagen nicht allein um eine Ukraine-Hilfe, sondern letztlich sogar um die Zukunft des Euros, oder ist das zu hoch gegriffen?
Das ist meines Erachtens nicht zu hoch gegriffen. Der Euro ist ja schon an verschiedenen anderen Stellen unter Druck und insbesondere sind die Haushalte der Mitgliedstaaten unter Druck, insbesondere in Frankreich. Wie Sie wissen, gelingt es in Frankreich bislang nicht, einen Haushalt für 2026 aufzustellen. Die Staatsverschuldung ist enorm hoch und da ist natürlich jede Drohung, dass die Schuldenspirale noch weiter steigt, die ist natürlich abschreckend und hat ja auch dazu geführt, dass Merz hier auch von Macron im Stich gelassen worden ist und insofern einer der bislang stärksten Unterstützer eigentlich der Linie von Merz ausgefallen ist und damit war die Sache gescheitert.
Ungarn, die Slowakei und Tschechien haben Sonderkonditionen ausgehandelt, um nicht für die Garantien zu haften. Drei Staaten haben sich also faktisch aus der finanziellen Verantwortung gezogen. Ist das der Anfang vom Ende einer gemeinsamen europäischen Außenpolitik?
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, Herr Milius. Der gesamte Vorgang weist auf Auflösungstendenzen in der Europäischen Union hin. Also es ist offenbar nicht möglich, obwohl die Kommissionspräsidentin, obwohl der deutsche Bundeskanzler und auch noch einige andere ihr gesamtes politisches Gewicht in dieses Unterfangen gelegt haben, es tatsächlich durchzubekommen. Insofern sehe ich hier in der Tat Auflösungstendenzen. Wenn man jetzt die gesamte weitere Entwicklung im Ukraine-Konflikt und im Ukraine-Krieg in den Blick nimmt, dann wird sich das ja noch weiter verstärken. Denn der Europäischen Union droht ja auch ein politisches Scheitern in dieser Hinsicht. Es ist im Moment nicht absehbar, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen könnte. Im Gegenteil, es sieht sehr viel mehr danach aus, dass Russland diesen Krieg gewinnt. Und damit wäre die Europäische Union im Grunde genommen maximal bestraft für einen schweren strategischen Fehler, nämlich den strategischen Fehler in der Obama-Zeit bereits, aber dann insbesondere in der Biden-Zeit im Kielwasser der USA gefahren zu sein und anstatt diesen Konflikt zu deeskalieren, ihn mit zu eskalieren und jetzt von den USA tendenziell im Stich gelassen, allein gelassen zu werden dabei und damit die Konsequenzen eben auch alleine tragen zu müssen. Das ist ein Desaster für die Europäische Union und ich sehe nicht, wie sich die Union davon erholen könnte.
Das Geld, diese 90 Milliarden Euro, sollen ja eben genutzt werden, um der Ukraine überhaupt das finanzielle Überleben zu sichern. Aber es soll eben auch ins Militär fließen. Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, dann sagen Sie, Geld, das Richtung ukrainische Armee fließt, das ist verlorenes Geld.
Es kann das militärische Geschehen noch eine Zeit lang weiter aufhalten, eine eindeutigere Tendenz zu nehmen. Das russische Vorrücken erfolgte im zurückliegenden Jahr nur sehr langsam, aber eben doch stetig. Die Ukraine kann diesen durchaus bemerkenswerten Widerstand eben nur leisten, weil sie die Unterstützung aus den USA und aus den europäischen Staaten bekommt. Ohne diese Unterstützung wäre sie schon längst zusammengebrochen. Und insofern handelt es sich bei der weiteren Unterstützung der Ukraine praktisch nur um die Verlängerung eines Schmerzensweges, dessen Ende aber unaufhaltsam scheint. Insofern sagen einige der qualifiziertesten internationalen Beobachter, und ich möchte hier an erster Stelle den US-Politologen John Mersheimer nennen, sie sagen, das Beste, was die Ukraine tun könnte, wäre jetzt auf einen Friedensvertrag gehen, auch unter Akzeptanz, schmerzhafter Akzeptanz einiger russischer Bedingungen. Die Zeit in militärischer Hinsicht spielt für Russland. Das heißt, je länger der Krieg dauert, desto schwerwiegender werden die Verluste der Ukraine an Menschenleben und an Territorium sein. Insofern verlängert dieser Transfer das Leiden der Ukraine noch, anstatt sie zur Annahme der russischen Bedingungen zu veranlassen, indem man ihr eben nicht dieses Überlebensgeld noch überweist und damit das Ganze einer Lösung zuführt. Damit könnte auch, Herr Milius, verhindert werden, dass die Oblast Odessa an Russland fällt. Wir haben im Moment im militärischen Geschehen deutliche Hinweise darauf, dass die Russen doch auf Odessa auch zugreifen wollen, um die Ukraine vom Schwarzen Meer abzuschneiden. Das wäre von höchster strategischer Bedeutung. Die Ukraine zeigt ja immer wieder, dass sie imstande ist, mit Unterwasserdrohnen selbst noch in russische Häfen an der Schwarzmeerküste vorzudringen und dort schwere Schäden anzurichten. Die Russen werden es nicht dulden, dass eine solche gewissermaßen Partisanenbedrohung dauerhaft besteht und werden deswegen versuchen, und darauf gibt es auch deutliche Hinweise inzwischen, auch die Oblast Odessa einzunehmen. Und das wäre für die Ukraine eine totale Katastrophe. Dann wäre es tatsächlich ein vom Schwarzmeer auch abgeschnittener, weitgehend zerstörter Rumpfstaat, der praktisch vollkommen am Tropf ausländischer Hilfe hängen würde.
Die Ukraine-Hilfe der EU. Im Gespräch war der AfD-Europaparlamentarier Hans Neuhoff. Besten Dank, Herr Neuhoff.
Sehr gerne, Herr Milius.
Die Polizei darf so einiges und in einigen Fällen sogar immer mehr. Das Berliner Abgeordnetenhaus hat Anfang Dezember die neue Fassung des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes verabschiedet, besser bekannt als Polizeigesetz. Dabei wurden die Befugnisse der Polizei ausgeweitet in den Bereichen Datenerhebung, Observation und Gefahrenabwehr. Unter anderem darf die Polizei künftig in bestimmten Fällen Kommunikationsdaten länger speichern und Personen gezielter überwachen. Begründet wird die Verschärfung mit neuen sicherheitspolitischen Herausforderungen durch Cyberkriminalität, Extremismus und organisierte Kriminalität. Was heißt das nun konkret und könnte es über Berlin hinaus Schule machen? Zu Gast dazu ist nun bei mir Markus Roscher. Er ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Erbrecht mit eigener Kanzlei in Braunschweig. Zuvor war er lange in Berlin tätig, unter anderem auch im Strafrecht. Guten Tag, Herr Roscher.
Guten Tag.
Herr Roscher, warum wurde denn die Novellierung des Polizeigesetzes überhaupt an die Hand genommen? Gab es dafür nachvollziehbare Gründe, weil ohnehin einiges aktualisiert werden musste, oder geschah das ohne echte Not?
Naja, wir haben insgesamt eine Entwicklung in der Bundesrepublik hin zu mehr Überwachung. Und von daher gesehen ist es nur eine logische Konsequenz dessen, was Frau Faeser als Innenministerin eingeleitet hat, nämlich eine Totalüberwachung zu gewährleisten. Der Vorwand, der hier genannt wird, ist immer die Überwachung wegen der modernen Technologien im Bereich Internet und so weiter. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, es ist halt nur ein Vorwand, um die Bürger noch weiter zu traktieren und zu kontrollieren.
Stichwort neue Technologien. Es geht ja vor allem um die Nutzung von Überwachungstechniken wie biometrische Gesichtserkennung, KI-gestützte Videoanalyse, Staatstrojaner. Welche neuen Befugnisse rund um diese Themen erhält die Polizei denn jetzt konkret?
Die Polizei, zunächst ja in Berlin, erhält umfassende Möglichkeiten in Bezug auf Videoüberwachung. Es dürfen Plätze als gefährdet betrachtet werden. Und wenn sie als gefährdet betrachtet werden, ist es ganz leicht möglich, dort eine umfassende Videoüberwachung einzusetzen. Das war früher alles etwas schwieriger, das ist heute ganz einfach. Zu dieser Videoüberwachung ist jetzt auch ein umfassender KI-Einsatz vorgesehen, Wir wissen, dass KI ein sehr hilfreiches Mittel ist für viele Bereiche. Allerdings hat KI auch seine Tücken. Es gibt im Grunde genommen keine echte Kontrolle bei KI, woraus diese Informationen gezogen werden. Auch schwierig. Eine Erweiterung der Telekommunikationsüberwachung, der TKÜ, ist angedacht. Damit erhält die Polizei Befugnisse zur Überwachung verschlüsselter Kommunikation. Also diese Staatstrojaner, das sind alles Dinge, die, sag ich mal, vor 10 Jahren in dieser Form unmöglich gewesen wären und bei jedem Datenschutzbeauftragten durchgefallen wären.
Ganz nebenbei aufgehoben wird auch die Unverletzlichkeit der Wohnung. Polizisten können künftig ohne einen richterlichen Beschluss einfach heimlich Wohnung betreten, um daneben Staatstrojaner auf Geräten wie Smartphones oder Laptops zu installieren. Das ist ein massiver Schritt. Wie wird jetzt diese Verschärfung von der Berliner Regierung begründet?
Na, solche Verschärfungen kann man ja immer gleich begründen mit Zunahme an technischen Möglichkeiten, den auch die Kriminellen haben, eben durch die Nutzung des Internets. Da muss dann eben der Staat sich wehren können. Das ist soweit so gut. Die Frage ist halt nur, ob es in der Relation steht, ob die Verhältnismäßigkeit gewahrt wird. Es ist natürlich legitim, gegen schwerste Kriminalität auch entsprechende Mittel einzusetzen und sich zu wehren als Staat. Aber die Frage ist tatsächlich, ob nicht durch diese Vorfeldbeobachtung, die möglich ist, hier ein Generalverdacht geschaffen wird, der dem Staat Möglichkeiten gibt, auch einfache Menschen durch Überwachung einzuschüchtern.
Zur Beruhigung wird jeweils gerne gesagt, man werde diese neuen Möglichkeiten mit Augenmaß und vernünftig einsetzen und natürlich nur dort, wo es wirklich gar nicht anders geht. Sind diese Schwellen für einen Einsatz wie eben das Betreten einer Wohnung, heimliches Installieren von solchen Vorrichtungen, sind diese Schwellen wirklich so hoch oder misstrauen Sie diesen Zusicherungen?
Ich misstraue diesen Zusicherungen zutiefst. Wir haben mittlerweile eine so ausgedehnte Gesetzgebung, die sich gegen Rechte des Bürgers richtet, wo Hausdurchsuchungen stattfinden, nur weil falsche Meinungsäußerungen getätigt werden, dass ich hier an der Stelle überhaupt kein Vertrauen habe. Ich betrachte dieses neue ASOC als Stasi-Gesetz, als Schnüffelgesetz und habe nicht das geringste Vertrauen, dass dieser Staat in der Lage ist, hier wirklich den Verhältnismäßigkeitsgrundsätzen ein ausgewogenes Verhalten zu zeigen. Ganz im Gegenteil, ich glaube, er wird dazu beitragen, dass eine völlig ausbordende Überwachung in Deutschland zukünftig erfolgen wird.
Kritiker bemängeln auch, dass die sorgfältige Gesetzgebung unter die Räder kommt, weil man stattdessen auf Sofortmaßnahmen setzt, dass man also auch lax umgeht mit Grundrechten. Und was auch auffällt, ist, dass diese ganze Novelle mit mehreren 100 Seiten im Vorfeld während der Anhörung kaum vollständig analysiert werden konnte und Kritik daran auch kaum berücksichtigt wurde. Das klingt ein bisschen nach hektischem Aktionismus. Wieso gerade jetzt, müsste man sich ja fragen, warum musste es so schnell gehen? Hat man darauf je eine Antwort gegeben?
Also ich kenne eine solche Antwort nicht. Möglicherweise wird man sagen, ja, es geht ja nicht nur um Kriminalität im Inneren, es geht ja auch um Kriminalität im Äußeren durch Attacken aus Drittländern gegen die Infrastruktur der Bundesrepublik, also auch gegen die Computerinfrastruktur der Bundesrepublik. Und da müsste man dann eben jetzt schnell handeln, bevor die Gefahr besteht, dass man größte Rechtsgutsverletzungen in Kauf nehmen muss. Weil ja auch die Bürger von diesen ganzen Dingen nur begrenzt Ahnung haben, weil diese Sachen ja auch sehr komplex sind, kann man alles Mögliche begründen und sagen, ja, durch solche Attacken im Internet kann man ganze Atomkraftwerke ausschalten, Stromkrisen oder sonst was erzeugen, existenzielle Krisen für die Bürger. Deswegen sind eben existenzielle Maßnahmen erforderlich. Aber wie gesagt, das halte ich für eine Art Ermächtigungsgesetz und das hat mit dem demokratischen Rechtsstaat, wie wir ihn in der Bundesrepublik in den 70er, 80er Jahren noch hatten, nichts mehr zu tun.
Die AfD hat sich auch hinter das neue Gesetz gestellt, ob schon immer wieder die Bedeutung der Privatsphäre auch betont. Wie hat denn jetzt die Partei das begründet?
Die Partei hat es meines Wissens damit begründet, dass der Rechtsstaat bei der Gefahr für Leib und Leben bedeutende Gegenmaßnahmen treffen muss. Ich denke mal, das hat auch taktische Gründe der AfD. Man wollte sich auch als staatstragend darstellen, indem man sagt, dieses Gesetzwerk wollen wir nicht blockieren. Möglicherweise mit dem Hintergrund, dass die AfD bei zunehmender Prozentzahl auch einmal irgendwann regierungsfähig sein möchte, dass man sagt, wir sind bereit, hier mitzuwirken an diesen Dingen. Diese taktischen Überlegungen sind meines Erachtens jedoch hier nicht angebracht, weil die Bedenken gegen dieses Gesetz und diese Möglichkeiten zu hoch sind.
Wenn man nun ein bisschen Mühe hat mit diesem Gesetz, dann möchte man wenigstens darauf hoffen, dass es das bringt, was es verspricht, nämlich gegen organisierte Kriminalität und Terrorismus Erfolge feiern zu können. Ist immer schwierig, das im Vornherein abzuschätzen. Aber wenn Sie vielleicht auch Erfahrungswerte aus anderen Ländern nehmen, wie sieht Ihre Einschätzung aus? Hilft das in diesen Punkten, die versprochen werden?
Es ist schwierig, auf Dinge zu antworten, die letztendlich nur dann beantwortet können, wenn sie eingesetzt werden. Wir wissen nicht, was bereits jetzt mit den technischen Möglichkeiten, die wir haben, alles verhindert wurde. Ich erinnere nur an das Fußballspiel Deutschland gegen England in Hannover, das abgesagt wurde mit der Begründung, dass hier schwerste Gefahren bestanden. Diese Gefahren sind auf irgendeine Art und Weise offensichtlich erfolgreich bekämpft worden. Da wurde damals gesagt, die Wahrheit würde die Bevölkerung nur verunsichern, was zu einer noch größeren Verunsicherung geführt hat. Das sind Dinge, die liegen im spekulativen Bereich. Ich weiß nicht, was bereits jetzt alles verhindert wurde mit den Möglichkeiten, die wir hatten. Und ich kann nicht sagen, was verhindert würde, wenn diese Möglichkeiten, die wir jetzt bekommen sollen, eingesetzt werden. Ich weiß nur, wir haben dann ein Maß an Überwachung und an Prävention, die mit einem freiheitlichen, demokratischen Rechtsstaat nichts mehr zu tun haben. Ob wir in einer Situation sind, dass wir diese Freiheiten, die wir so achten, auch wie die Unverletzbarkeit der Wohnung, deswegen in einer solchen Art und Weise aufgeben wollen, das weiß ich nicht. Ob da nicht der Teufel mit dem Beelzebub vertrieben werden soll.
In den Bereich der Spekulation gehört natürlich auch der Verdacht, dass mit diesem Gesetz vor allem anderes erzielt werden soll, nämlich Wohnungen von Regierungskritikern wirksam zu durchsuchen, kontrollieren zu können, so auch Proteste zu unterdrücken und kritische Leute zu drangsalieren. Wenn wir weiter spekulieren, für wie wahrscheinlich halten Sie, dass das wirklich die Motivation dahinter ist?
Ich halte das für die Hauptmotivation. Ich glaube, dass die Situation im Land so ist, dass die Bürger immer kritischer werden und sich bestimmte Sachen einfach nicht mehr gefallen lassen wollen, die heutzutage zur Staatsmaxime geworden sind. Ich nenne zwei Beispiele. Ich nenne diesen Moloch Europäische Union, der sich eine Art und Weise in unser Leben einmischt, dass man das Gefühl hat, der Deutsche Bundestag hat überhaupt nichts mehr zu melden. Also eigentlich das Organ, was von uns Bürgern bevollmächtigt wurde, sondern irgendwelche EU-Kommissare entscheiden über die Köpfe von Millionen Bürgern in Deutschland hinweg. Die Kritik daran wird immer stärker. Das ist eine Staatsmaxime, die gefährdet ist. Und die zweite Staatsmaxime ist die Zuwanderung, beziehungsweise man kann sagen, das, was Sarrazin schon angedeutet hat, die Abschaffung Deutschlands. Auch hier wird die Kritik in der Bevölkerung immer stärker. Und hier sieht sich die allgemeine Politik, ich sage mal das Establishment, bestehend aus allen Parteien des Deutschen Bundestages mit einer Ausnahme, hierin sieht sich das Establishment stark gefährdet und versucht sich natürlich zu schützen. Und ich denke, dass hier auch eine Motivation dafür besteht, Menschen in ihrem privaten, intimsten Bereich zu überwachen.
Bleibt in Berlin nun ein Einzelfall oder ist zu erwarten, dass andere Bundesländer nachziehen?
Ich denke, dass Berlin hier das Eis bricht für die anderen 15 Bundesländer und dass sie relativ schnell nachziehen werden.
Es gibt ja theoretisch ein mögliches Korrektiv. Grüne und Linke haben Beschwerden beim Bundesverfassungsgericht angekündigt. Aus Ihrer Einschätzung heraus wird das Gesetz in Karlsruhe Bestand haben?
Das Gesetz hat gerade im Hinblick auf Artikel 13 Grundgesetz, also der Unverletzlichkeit der Wohnung, doch einige starke Kritikpunkte. Das heimliche Betreten von Wohnungen bei einer ziemlich niedrigen Schwelle. Sie müssen bedenken, auch Urkundenfälschung ist ausdrücklich genannt worden. Urkundenfälschung für eine Durchsuchung. Die Unverletzlichkeit der Wohnung ist normalerweise so ausgestaltet, dass bei Meinungsäußerung oder Urkundenfälschung keine Durchsuchung stattfinden sollte. In den Privaträumen dürfen Bodycams benutzt werden, auch unfassbar, was da an Datenmengen geschaffen werden kann, von intimsten Dingen, die für die Menschen in ihren Privaträumen wichtig sind. Also das alles, sowie der Einsatz der KI zur Datenanalyse, lässt mich daran zweifeln, dass hier irgendeine Verhältnismäßigkeit noch gegeben ist. Und normalerweise müsste ein Bundesverfassungsgericht hier sagen, Schluss, das geht uns zu weit. Normalerweise.
Der Begriff Terrorismus, der ja unter anderem bekämpft werden soll, der war einst von höchster Bedeutung, ein riesiges Wort. Jetzt hat man ein bisschen den Eindruck, dass dieser Begriff Terrorismus auf immer mehr Straftaten ausgeweitet wird. Wird er dadurch auch verwässert?
Also der Begriff Terrorismus wird ja heutzutage inflationär von all denjenigen benutzt, die Schwierigkeiten haben mit anderen Meinungen oder mit Opposition. Und deswegen bin ich mittlerweile schon sehr, sehr vorsichtig, was diesen Begriff betrifft. Wenn Sie heute schon darüber nachdenken, ob unser politisches System noch so leistungsfähig ist, ob es reformierbar ist, ob es reformierungswürdig ist, dann befinden Sie sich ja schon am Rande eines Staatsstreichs. Also hier wird meines Erachtens inflationär ein Begriff ins Feld geführt, dem ich überhaupt nicht mehr traue. Und ich gehe auch davon aus, dass dieser Begriff als Vorwand benutzt wird, um die Befugnisse des Staates bei der Überwachung auszubauen.
Die Ausweitung des Polizeigesetzes in Berlin. Sie hörten den Rechtsanwalt Markus Roscher. Besten Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Deutschland riegelt seine Weihnachtsmärkte gegen eine real existierende Gefahr ab. Die eine oder andere Amokfahrt und Terrorattacke jährt sich gerade. Und in Berlin wird ein Gedenktag gegen Islamfeindlichkeit eingeführt. Vielleicht gäbe es die eine oder andere offensichtlichere Sache, der man gedenken könnte. Der Kommentar von Markus Fahlefeld.
Vor genau einer Woche fand am australischen Bondi Beach ein islamistisches Massaker statt. Zwei Männer schossen in das am Strand stattfindende jüdische Freudenfest Chanukka und ermordeten 15 Menschen. Die Toten waren noch warm, als schließlich die Meldung die Runde machte, der regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, führe nun den Gedenktag gegen Islamfeindlichkeit ein. Wenn in der Politik das richtige Timing, also das Nutzen zeitlicher Koinzidenzen zum eigenen Vorteil, alles ist, so kann man dem CDU-Bürgermeister Berlins wenig Glück in dieser Frage attestieren. Das dürfte ihm und seiner verantwortlichen SPD-Senatorin für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung, so die vollständige Berufsbezeichnung, jedoch herzlich egal sein. Unter der Regierungsägide von CDU und SPD verwandelt sich die Bundeshauptstadt immer weiter Richtung sozialistisch-islamischer Höllenpfuhl mit Enteignungen, täglichen Messerattacken, Palästina-Solidarität und sehr haltbaren islamischen Netzwerken, die vor allem die SPD komplett unterwandert haben. Dabei geht der Tag gegen Islamfeindlichkeit natürlich von den mehrheitlich islamisch dominierten Vereinten Nationen aus. In dem Fall ist da eine Initiative Pakistans, mit Unterstützung weiterer muslimischer Staaten. Und so, wie dem Berliner Bürgermeister islamischer Terror herzlich egal zu sein scheint, wenn es um die Förderung des Islams in Deutschland geht, so ist den Vereinten Nationen das Abschlachten von beispielsweise Hunderter von Christen in Nigeria herzlich egal, wenn die muslimische Staatenmehrheit Vorteile für ihre Religion herausschlagen kann. Nun haben wir gerade Adventszeit und jeder in Deutschland ist Zeuge, was es heißt, Weihnachtsmärkte unter islamischer Bedrohungslage abzuhalten. Mancherorts fallen die Weihnachtsmärkte aus Kostengründen ganz aus und dort, wo sie stattfinden, können sie nur unter dem Schutz der berühmten Merkel-Poller und ständiger Polizeipräsenz vonstatten gehen. Oder aber sie werden von Free-Palestine-Demonstranten oder den Sturz Assads feiernden Syrern gestürmt. Das alles trägt zu dem Eindruck bei, dass wir es hier mit einer gewollten islamischen Eroberung und Inbesitznahme zu tun haben. Und so, wie sich dieser Tage die Magdeburger Amokfahrt mit 6 Toten und Hunderten Verletzten zum ersten Mal jährt, jährt sich der islamische Terror vom Berliner Breitscheidplatz mit 13 Toten zum 9. Mal. Auch das hält einen CDU-Bürgermeister nicht davon ab, einen Tag gegen Islamfeindlichkeit auszurufen. Woher dieses pathologisch zwanghaft anmutende Verhalten dem Islam gegenüber rührt? Es ist neben den staatlich geförderten islamischen Netzwerken in Deutschland vor allem der Selbsthass, der deutsche Staatsräson geworden ist. Er verkleidet sich in Begriffe wie Buntheit, Vielfalt und Toleranz, meint aber am Ende nur die Selbstaufgabe zugunsten der islamischen Herrenreligion. Das Signal eines Gedenktages gegen Islamfeindlichkeit ist mehr als eindeutig. Wir Deutschen sollen trotz Massakern und Messerterror gezwungen werden, unsere Feinde willkommen zu heißen, uns ihnen anzudienen, sie zu nähren und nichts gegen sie sagen zu dürfen. Gilt doch Islamfeindlichkeit inzwischen als eine Unterform des Rassismus. In einem Land, in dem das Aufhängen der Deutschlandfahne an öffentlichen Plätzen den Staatsschutz auf den Plan ruft, geht gleichzeitig unter einer CDU-Bundesregierung das Einfliegen von Afghanen nach Deutschland fröhlich weiter. Erst vor 10 Tagen landete in Erfurt eine Chartermaschine mit 192 Afghanen an Bord, und noch bevor das Jahr zu Ende ist, sollen weitere 600 folgen. Während also die herrschende Klasse nicht aufhört, den Islam in Deutschland weiter zu zementieren, haben die Beherrschten keine offizielle Gelegenheit, ihrer Ermordeten, Verletzten und Traumatisierten zu gedenken. Statt eines Gedenktages gegen Islamfeindlichkeit schlage ich einen Gedenktag für die ermordeten islamischen Terrors in Deutschland vor. An ihm könnte man jedes Jahr die Namen der Toten verlesen und die Überlebenden ehren. Die Opfer des Terrors aus der Namenlosigkeit zu befreien, wäre ganz sicher ein erster Schritt, dass Typen wie dem Oberbürgermeister von Berlin, Kai Wegner, die Lust an weiteren nur noch kafkaesk zu nennenden Islamismusvorhaben vergeht.
Sie hörten einen Kommentar von Markus Fahlefeld. Die deutsche Wirtschaft tritt auf der Stelle. Während die Weltmärkte moderat wachsen, scheint der Motor in der Bundesrepublik zu stottern. Für das zu Ende gehende Jahr rechnen führende Ökonomen mit einem fast schon homöopathischen Plus. 2026 soll besser werden, aber auch nicht um Lichtjahre. Woran liegt es, dass Deutschland den Anschluss verliert? Sind es die hohen US-Zölle, der schleichende Strukturwandel oder schlichtweg hausgemachte Fehler in der Wirtschaftspolitik? Darüber spreche ich nun mit Stefan Kotz. Er ist Konjunkturchef am Kiel-Institut für Weltwirtschaft, IFW. Guten Tag, Herr Kotz.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Kotz, bevor wir in die konkreten Zahlen einsteigen, wenn man die Konjunkturforschung ein bisschen beobachtet, dann merkt man schnell, Prognosen entwickeln sich munter, werden laufend mal wieder angepasst. Welches Haltbarkeitsdatum hat es denn jetzt, wenn beispielsweise Sie und Ihr Institut heute eine Einschätzung für das nächste Jahr machen?
Konjunkturforscher sind keine Hellseher. Das heißt, immer dann, wenn etwas eintritt, was niemand auf der Rechnung haben konnte, dann müssen Prognosen angepasst werden. Im Gegenteil, man könnte sogar sagen, wenn sie dann immer noch eintreten, obwohl gravierende Ereignisse das eigentlich unwahrscheinlich machen, dann war das eine schlechte Prognose.
Jetzt haben wir für 2025 bei dieser Prognose, die Sie angestellt haben, ein Mini-Wachstum von 0,1%. Sie sprechen da von einer Stabilisierung auf niedrigem Niveau. Das ist relativ wertneutral ausgedrückt. Jetzt könnten die einen sagen, Deutschland stagniert. Die anderen sagen, Moment mal, das ist der Auftakt für eine langsame Erholung. Was ist es denn?
Diese Signale haben wir leider noch nicht. Es ist tatsächlich nur eine Stagnation. Wir schrumpfen nicht weiter, sondern wir können jetzt in etwa die Wirtschaftsleistung halten, die wir zur Jahresmitte schon mal hatten. Aber kräftige Erholungssignale, die uns jetzt schon andeuten würden, dass wir mit großer Wahrscheinlichkeit auf einen Aufschwung zusteuern, die haben wir nicht. Das, was wir aber wissen, ist, dass der Staat im kommenden und auch im übernächsten Jahr deutlich auf die Tube drücken wird, wenn man das mal so flapsig ausdrücken darf. Das heißt, der wird seine Haushaltsdefizite massiv ausweiten. Und das hat dann konjunkturelle Effekte, wird also etwas beleben. Aber das ist alles andere als ein selbsttragender Aufschwung.
Bleiben wir noch ganz kurz beim noch laufenden Jahr und suchen die Schuldigen. Was sind denn die Hauptfaktoren, die verhindert haben jetzt auch 2025, dass die deutsche Wirtschaft wieder richtig an Fahrt gewinnt und stattdessen eben stagniert?
Es kommt einiges zusammen. Wir haben natürlich massiven Gegenwind aus dem außenwirtschaftlichen Umfeld, aus Amerika, insbesondere das Zollgewitter, was erstmal verarbeitet werden musste und was jetzt ja auch eben bedeutet, dass wir auf einem viel höheren Zollniveau weitermachen müssen. Aus China kommt immer schärferer Wettbewerb. Auch aufgrund der dortigen Industriepolitik sind ja Überkapazitäten entstanden, die jetzt in der übrigen Welt auf die Märkte drücken. Aber, und das dürfen wir dabei eben nie vergessen, wir haben auch eine hausgemachte Schwäche, und zwar eine massive hausgemachte Schwäche. Der Standort ist weit zurückgefallen im internationalen Wettbewerb. Und das führt dann eben dazu, dass wirtschaftliche Dynamik hierzulande kaum noch aufkommen kann.
Politiker stellen es natürlich gerne anders dar. Die kommen immer auf die Weltwirtschaft zu sprechen, wenn es heißt, die Wirtschaft schwächelt. Mal ist es Corona, mal ist es die Ukraine. Irgendwie sind immer die anderen schuld. Sie scheinen das eher für Ausreden zu halten.
Das ist immer die einfachste Lösung, insbesondere dann, wenn man von der Realität eines Besseren belehrt wird, als das, was man vor Jahren selber noch angekündigt hatte. Denken wir mal etwa an die Energiepolitik, die hat ja einige dazu gebracht, von einem neuen Wirtschaftswunder zu träumen. Das war natürlich völlig abwegig, denn diese Energiepolitik ist einer der Gründe, weshalb wir eine solche Standortschwäche haben. Und wenn wir auf die Weltwirtschaft schauen, sowohl auf den Handel als auch auf die Produktion in der übrigen Welt, dann entwickelt sich das ganz passabel. Wir müssen tatsächlich feststellen, dass das, was wir früher kannten, dass die deutsche Exportwirtschaft wie ein Korken auf der Welle der Weltkonjunktur mitgeschwommen ist, das jetzt seit einiger Zeit nicht mehr tut. Und das deutet eben ganz deutlich darauf hin, dass wir hier hausgemachte Probleme haben.
Man darf ja auch als Land mal zwischendurch ein bisschen schwächeln, aber Ihre Ausführungen klingen danach, dass diese Wachstumsschwäche eigentlich wirklich struktureller Natur ist.
Ja, also wir haben jetzt zwei deutliche Rezessionsjahre hinter uns, jetzt gefolgt von dem Stagnationsjahr, das jetzt gerade zu Ende geht. Aber wenn wir auf die tatsächlichen Wachstumskräfte schauen, und das interessiert Ökonomen in der mittleren Frist natürlich immer besonders, weil dann die konjunkturellen Effekte ohnehin auslaufen. Das heißt, wenn wir uns fragen, was kann denn dieser Wirtschaftsraum Jahr für Jahr bei normaler Auslastung zusätzlich leisten? Dann wird diese Rate immer schmaler. Wir gehen auf 0,3% gegen Ende dieses Jahrzehnts zu. Wir sind derzeit vielleicht bei 0,5%. Und das ist eben genau die Wirtschaftsleistung, die dann auch zusätzlich verteilt werden kann. Wir waren lange Zeit mehr als das Doppelte gewohnt gegenüber den jetzigen 0,5%. Das schrumpft jetzt immer weiter. Und das bedeutet dann eben auch, dass die Verteilungskonflikte immer schärfer werden.
Es gibt ja durchaus auch externe Faktoren, die das Ganze erschweren können. Die US-Zölle beispielsweise, der schwierige Handel mit China. Könnte man aber das irgendwo ein bisschen auffangen mit Arbeiten im Inland? Ich sage jetzt mal Abbau, Bürokratie, Modernisierung der Infrastruktur. Würde das helfen?
Unbedingt. Wir müssen jetzt auf der gesamten Klaviatur der Standortpolitik spielen. Das fängt bei der Energiepolitik an. Das bedeutet, dass wir unsere sozialen Sicherungssysteme Demografie festmachen müssen. Wir müssen aufhören, immer weiter an der Abgabenschraube in eine Richtung zu drehen, sondern die Richtung muss sich umkehren, weil es einen riesigen Keil treibt zwischen Brutto und Netto. Das alleine macht schon die wirtschaftliche Aktivität hier unattraktiver. Die Regulierung hatten Sie angesprochen. Wir haben viele unnötige Regulierungen. Denken Sie etwa an ein Energieeffizienzgesetz, was allen Ernstes vorschreibt, Obergrenzen zum Energieeinsatz in Deutschland. Das ist völlig abwegig. Am Arbeitsmarkt gibt es unnötige Regulierungen, die insbesondere hochinnovative Unternehmen unnötig teuer machen und deshalb eben weniger von denen hier gegründet werden. Und auch am unteren Ende der Einkommensskala massive Fehlanreize, die sich gegen diejenigen richten, die zusätzlich arbeiten könnten. Auf all diesen Politikfeldern müsste jetzt gehandelt werden. Und das, was wir sehen, ist gerade das Gegenteil, wenn Sie an die jüngste sogenannte Rentenreform denken. Da wurde also auf das, was eigentlich in der Rentenformel angelegt ist, dann auch noch mal etwas obendrauf gelegt. Das ist genau das Gegenteil dessen, was dieser Standort verkraften kann.
Sie selbst erstellen ja nicht nur Prognosen, Sie analysieren die Situation auch, Sie sprechen auch Empfehlungen aus. Sie sind ein Verfechter einer marktwirtschaftlichen Ordnung. Und nun haben wir in der Politik den Trend zu immer mehr staatlichen Sondervermögen und neuen Schulden. Wie gut schlafen Sie noch?
Nun, zum einen bestätigt uns natürlich der Befund dieser schwachen wirtschaftlichen Dynamik darin, dass das keine kluge Politik ist, die wir seit Jahren sehen. Das ist ja kein neuer Befund, sondern das kann ja mindestens schon seit über 10 Jahren gelten. Und wir sehen, dass die Staatsquote immer weiter steigt, nach unseren Prognosen übernächsten Jahr bereits auf 52%. Das heißt, mehr als jeder zweite Euro, der hierzulande erwirtschaftet wird, muss einmal durch die öffentlichen Kassen geschleust werden. Das ist eine ungute Entwicklung und man kann nur darauf hoffen, dass allen der Ernst der Lage bewusst ist und eben auch bewusst ist, dass die Zeit jetzt ein wichtiger Erfolgsfaktor ist. Leider scheint ja diese Regierung sich erstmal in bestimmte Kommissionen zu retten, was unnötig Zeit kostet, denn wir haben sicherlich kein Erkenntnisproblem. Wir haben ein Problem, dass seit Jahren die notwendigen Reformen nicht angegangen werden oder schlimmer sogar noch Entscheidungen getroffen werden, die in die falsche Richtung voranschreiten.
Dennoch soll das nächste Jahr laut Ihrer Glaskugel zumindest etwas besser werden. Um wie viel besser? Und habe ich Sie richtig verstanden, dass diese Besserung nur eintritt, weil der Staat Aktivitäten entfesselt?
Das ist der maßgebliche Grund dafür, dass wir im nächsten Jahr wieder eine etwas höhere Wirtschaftsleistung erwarten. Stehen 1% im Schaufenster. Davon kann man schon mal 3/10 abziehen. Die sind der höheren Zahl an Arbeitstagen geschuldet. Und dann bleiben noch 0,7%. Das ist also für das, was man sonst einen Aufschwung nennt. Rein technisch ist das ein Aufschwung, weil die gesamtwirtschaftliche Kapazitätsauslastung zunimmt. Aber das sind natürlich extrem moderate Werte, die uns nicht zufriedenstellen können. Übrigens, weil ich gerade die Arbeitstageeffekte angesprochen habe, das zeigt im Grunde die gesamte Absurdität der Debatte hierzulande. Vor einem oder zwei Tagen kam doch tatsächlich der politische Vorschlag auf, man möge jetzt diesen Arbeitstageeffekt ausgleichen. Also wenn Feiertage auf ein Wochenende fallen, dann solle man die nachholen. Das zeigt tatsächlich, dass einige hierzulande überhaupt nicht verstanden haben, mit welchen Problemen wir es zu tun haben.
Sie fordern oft eine Rückbesinnung auf marktwirtschaftliche Prozesse statt staatlicher Industriepolitik. Gibt es konkrete Reformschritte, die eine Regierung jetzt einleiten müsste, damit 2026 nicht wieder ein Jahr der verpassten Chancen wird?
Nun, es wäre jetzt tatsächlich diese Klaviatur, von der ich sprach. Industriepolitik lässt man am besten ganz bleiben. Was wir derzeit sehen, etwa am Beispiel des Verbrennerverbots, kann einen da nicht optimistisch stimmen. Das ist ja lupenreine Industriepolitik, indem man etwa hier der Automobilindustrie vorschreibt, welche Antriebstechnologien ab irgendeinem Datum dann nicht mehr verkauft werden dürfen. Das ist ein völliger Irrweg. Jetzt hat man ja versucht, das 100%-Verbot zu einem 90%-Verbot zu drosseln. Gleichzeitig aber neue Bedingungen aufgemacht, etwa für die Firmenflotten oder auch das Verbauen von grünem Stahl. Damit reitet man sich nur immer weiter in den Morast des Interventionismus hinein. Und es ist genau das, woran dieser Wirtschaftsraum krankt. Vieles davon kommt von der europäischen Ebene. Auch da müssten jetzt deutliche Schritte unternommen werden, dass man diesen übermäßig interventionistischen Kurs beendet und sich wieder auf marktwirtschaftliche Reformen besinnt. Dafür stand übrigens die Europäische Union lange Zeit. Sie war eine Triebkraft für Marktöffnung, für mehr Wettbewerb. Und jetzt kriegen wir offenbar nicht mal ein Handelsabkommen mit Mercosur hin, weil es jetzt Blockaden gibt aus Frankreich und aus Italien. Das ist leider ein Armutszeugnis für die Europäische Union.
Ihre Zahlen und Einschätzungen sind frei abrufbar. Da können durchaus auch Politiker einen Blick reinwerfen und wüssten dann, was es geschlagen hat. Warum passiert dennoch nichts? Ist das einfach der Kampf Ideologie gegen Vernunft oder woran liegt das?
Also ich würde erstmal niemandem böse Absichten unterstellen, aber bei vielen gibt es ein tief sitzendes Misstrauen gegenüber Marktprozessen. Dort kann man sich dann gar nicht vorstellen, dass Märkte bestimmte Fragen besser lösen können als staatliche Industriepolitiker. Und das geht maßgeblich dann wiederum darauf zurück, dass man sich die wirtschaftliche Welt viel zu leicht denkt. Wir haben eine unvorstellbar große Komplexität zu bewältigen. Und die kann man nicht an zentraler Stelle lösen, sondern dafür müssen wir auf Marktprozesse setzen und damit letztendlich auf die einzelnen Akteure setzen. Also wenn von Märkten gesprochen wird, dann geht es um die einzelnen Menschen, die dabei beteiligt sind. Dort gibt es die Möglichkeiten, Lösungen zu finden, die an zentraler Stelle niemals zur Verfügung stehen. Und deshalb müssen wir wieder in diese Richtung gehen. Wir sehen ja, dass die Länder, die das besser tun, eben auch wirtschaftlich erfolgreicher sind.
Das heißt, das alte Bonmot, dass die Gesetze des Marktes alles bestens selber regeln, das stimmt einfach nach wie vor?
Ja, also nicht alles. Es gibt Ausnahmebereiche. Denken Sie mal an die öffentliche Sicherheit, die äußere Sicherheit. Das würde man jetzt nicht dem Markt überlassen, weil dann gäbe es niemanden, der das anbietet. Der Staat hat bestimmte Aufgaben, dort soll er auch stark sein, aber dafür braucht man keine Staatsquote von 50% und mehr. Das kann man mit viel, viel weniger staatlichem Einfluss. Also da, wo man ihn braucht, als Regelsetzer, als Organisator für öffentliche Güter, da soll er seine Rolle spielen, aber er soll sich raushalten aus all den Bereichen, wo eine marktwirtschaftliche Koordination der Akteure viel, viel bessere Lösungen bringen kann. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis, aber es scheint, dass jede Generation einmal die Lektion lernen muss, dass man mit der interventionistischen Hybris am Ende immer nur in derselben Sackgasse landet.
Die Wirtschaftsaussichten für Deutschland im kommenden Jahr. Zu Gast war der Konjunkturforscher Stefan Koth. Besten Dank für das Gespräch.
Gerne.
Das war Konterfunk aktuell am Montag, dem 22. Dezember. Ein Blick ins weitere Programm. Heute Abend empfängt sie Andreas Thiel zu einer Spezialausgabe der Sendung Yo-Yo Gaga. Er führt sie ein in eine der wichtigsten altindischen Schriften. So alt sie sein mag, so aktuell mutet sie derzeit an, denn dort steht drin, wann es angezeigt ist, Krieg zu führen und wann man sich aus Konflikten besser raushalten sollte. Yo-Yo Gaga mit Andreas Thiel hören Sie heute Abend um 20 Uhr. Unsere Live-Sendung 18.20 pausiert über diese Tage, aber alles, was Sie wissen müssen, erfahren Sie weiterhin hier bei Konterfunk, in den Nachrichten und natürlich bei Konterfunk aktuell. Die nächste Ausgabe erwartet Sie morgen früh. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Milius.